es ist immer dasselbe Vielfalt-Dialekt. Genau zum Einheitsideal zurück zur ursprünglichen Vielheit. Ausgleich von Gegensätzen und neues Verbotwerden des Besonderen. Synthese und Wiederanalyse. Solcher Wechsel, solche Unruhe, solches Fortstreben und nicht beharren, verarbeiten mit Alten, Anfassen des Neuen, das sind die Grunderscheinungen des Sprachlebens und auch dieser Nationalität. Es hat noch nie recht gelingen wollen, den Begriff der deutschen Nationalität auf eine feste Form zu bringen, so oft man das auch versucht hat. Und neben dem sind Begriffe der deutschen Sprache, denn beide sind lebendig und haben immer noch ihre wechselnden Schicksale. Wenigstens darf eine solche Formel nicht fest, sondern sie muss elastisch sein. Und vielleicht könnte man sie so fassen. National ist der jeweilige feste Ausgleich zwischen Bodenständigem und Fremdem, zwischen Autochton und Universal. Wobei freilich das Autochtone selbst wieder auf mannigfacher externer Mischung beruht. Dieser Ausgleich aber war ein Grundverschiedener zur Zeit Charles des Großen, des Zeitalters der Kreuzzüge, der Hohen Staufen, der Hansa, des Humanismus, der Aufklärung, der Romantik und so weiter. Nur kein Stillstand, nur keine Erstarrung. Auch der beste und idealste Nationalitätsbegriff ist ihm keine Entwicklungsfähigkeit gelassen, verfällt der Verzweiflung, verfällt dem Chauvinismus. Es ist ganz bezeichnend für unsere Muttersprache als Spiegel unserer Nationalität, dass sich dieses Fremdwort, das ja eigentlich Napoleon-Begeisterung bedeutet und von dem Namen eines französischen Rekruten Chauvin in einem französischen Lustspiel 1831 herrührt, noch nicht durch ein Übersetzungswort eingebürgert hat. Bezeichnend für sie ist es auch, dass sie nicht fließen will von einer obersten Instanz für sprachliche Korrektheit, die Frankreich sie in seiner Akademie und ihrem Diktionär nicht nur duldet, sondern gläubig verehrt. Namen wie Adelung und Kampfe vor mehr als 100 Jahren haben keinen besonders guten Klang im deutschen Land. Vor allem aber ist es Sache der deutschen Wissenschaft, uns immer wieder vor nationaler Erstarrung zu schützen. Sie führt, sie tiefer sie führt, zur Selbsterkenntnis. Das heißt zur Selbstbescheidung, nicht zur Selbstüberhebung. Dialektisch heute, wenn wir lesen, dass man im 17. oder 18. Jahrhundert beweisen wollte, Adam habe Deutsch gesprochen und die Edda sei viel älter als Homer. Aber glauben Sie nur, ganz bestehen mit Ihren Lehren angeblich nationaler Wissenschaft auch heute noch nicht los. Es gibt neben der Deutschen gelegentlich noch eine deutsche Philosophie. Ehrliches Nationalgefühl wird aus dem Germanisten den wissenschaftlichen Eifer immer wieder stehlen. Aber das ist ja kein Vorrecht von Ihnen, sondern selbstverständlich für alle vier Fakultäten mit allen ihren Sonderdisziplinen. Genauso wie in einer guten deutschen Schule nicht bloß die wenigen deutschen Stunden des Stundenplanes, sondern alle unsere Stunden ohne Ausnahme deutsche Art und deutschen Charakter zu bilden haben. Ist eine ideale Forderung, auch ein Stück des deutschen Idealismus, den seine Rolle im deutschen Nationalcharakter, trotz dessen sonstigen ja auch Entwicklungsfähigkeit, noch nie gestrichen worden ist. Und auf den wir als eine der Triebfedern unseres Handelns ganz gewiss nicht verzichten wollen. Schiller schrieb zu Anfang des vorigen Jahrhunderts die Verse nieder, stürzte auch im Siegesflammen Deutschlands Kaiserreich zusammen, deutsche Größe bleibt bestehen. Und am Rande seines Manuskripts notiert er, nicht eine sittliche Größe, die wohl den Charakter der Nation, die von ihren politischen Schicksalen unabhängig ist. Streben wir mit allem Recht, dass unser großer Idealist Recht behalten. Uneigennütziger Idealismus reimt bedauernd den engen persönlichen Egoismus. Aber er höre auch auf zu träumen und in die Fühlen zu schwelgen. Er handle, ohne ihn zu verleugnen.